Wahlbeben in Frankreich. Le Pen hat die Rechte rigoros gleichgeschaltet. ARD versus Auf 1. Showdown vor EU-Behörde. Verliert übermächtige ARD ihr Logo. Gegen harmlose Erkältung RSV. Nun kommt nächste mRNA-Injektion. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Steht Frankreich jetzt vor dem Umbruch? Vielleicht sogar vor dem Bürgerkrieg? Die Wahlen am Sonntag bedeuten für das Establishment von Präsident Emmanuel Macron jedenfalls eine Erdrutschniederlage. Denn der Rassemblement National liegt mit über 30% in Führung, gefolgt von der aus linken Parteien bestehenden Neuen Volksfront. Doch entschieden ist praktisch noch nichts. Denn aufgrund des französischen Mehrheitswahlsystems wurden am Sonntag nur 80 der 577 Mandate tatsächlich vergeben. In dieser ersten Runde konnte Marine Le Pen, die heimliche Vorsitzende des Rassemblement National, wieder ins Parlament einziehen. Über den Ausgang der Wahlen konnte ich mich heute mit Paul Klemm unterhalten. Er leitet die TV-Sparte des Magazins Kompakt und befindet sich gegenwärtig in Paris. Nach der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich gab es in Paris und anderen Städten Ausschreitungen. Jedoch sind Krawalle in französischen Großstädten ja nichts Ungewöhnliches. Steht Frankreich vor einem Bürgerkrieg?
Ja, erstmal ganz liebe Grüße aus Paris ins Auf1-Studio. Sie haben natürlich völlig recht, also Ausschreitungen gehören in Frankreich ja fast schon zur Tagesordnung. Allerdings in dem Fall ist es wirklich was anderes, weil die Lage historisch ist und weil die Gesellschaft so stark gespalten ist wie nie zuvor. Das kann man wirklich so sagen. Wir haben ja jetzt auch den Fall, dass dieser Macron-Block quasi zerrieben wird zwischen einer extrem rechten und einer extrem linken. Also Macron hat massiv verloren, gewonnen hat die linke Volksfront, die Nouveau Front Populaire, und gewonnen an erster Stelle hat der Rassemblement National von Marine Le Pen. Das heißt, links und rechts haben profitiert und diese Fronten sind völlig verhärtet. Also wir waren die Tage auf einigen linken Demonstrationen gewesen und haben die Leute auch so argumentiert, dass er jetzt quasi die rechte Machtergreifung kurz bevorsteht, dass ein Krieg kurz bevorstehen könnte und da wird dann mit Hitler argumentiert und so weiter. Das heißt, da sind die Fronten völlig verhärtet und zudem wird dieser politische Konflikt, also diese politische Spaltung, wird überlagert von einer ethnischen Spaltung der Gesellschaft. Das heißt, die linke Volksfront wird mehrheitlich, also nicht mehrheitlich, aber zu großen Teilen von Migranten unterstützt, Migranten in Frankreich, und deswegen mischt sich das so links gegen rechts und natürlich Einheimische gegen Migranten.
Im Vorfeld der Wahl gab sich die französische Rechte geeint hinter dem Rassemblement National. Sogar die Familie Le Pen scheint wieder vereint. Wie sehr war dieser Schulterschluss durch die tatsächliche Machtperspektive für das RN beeinflusst? Oder anders gefragt, wie stabil oder fragil ist diese Einheit der Rechten?
Ja, Sie haben es angesprochen, es gab ja gewissermaßen eine Spaltung der Familie beziehungsweise eine Spaltung zwischen der Tante Marine Le Pen und ihrer Nichte Marion Maréchal, die Spitzenkandidatin der Partei Reconquête war, also eine Konkurrenzpartei zur Partei von Le Pen. Das hat sich geändert, weil Marion Maréchal Reconquête verlassen hat und jetzt den Rassemblement National indirekt wieder unterstützt. Das heißt, die Rechte ist in Frankreich gerade schon sehr geschlossen, allerdings man kann sagen, nicht in einem positiven Sinne, also nicht, weil die Patrioten untereinander gesagt haben, wir müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenstehen, sondern in dem Sinne, dass Marine Le Pen eine sehr skrupellose Innenpolitik betreibt, auch innerhalb der französischen Rechten, und quasi ihre politischen Konkurrenten von rechts sehr geschickt zerstört hat. Also sie hat die Republikaner zerstört, das sind quasi die traditionellen Konservativen in Frankreich, und sie hat Reconquête zerstört, da sind Éric Zemmour und Marion Maréchal jetzt auseinandergedriftet. Das heißt, es gibt zum Rassemblement National keine ernstzunehmende patriotische Konkurrenz mehr und von daher ist da schon eine rechte Einheit zu sehen, allerdings in dem Sinne, dass Marine Le Pen da innerhalb der Rechten sehr destruktiv gewirkt hat.
Der Vorsitzende der Thüringer AfD, Björn Höcke, ist erneut wegen der Nutzung der in Deutschland verbotenen Losung der Sturmabteilung verurteilt worden. Das Landgericht Halle belegte ihn mit einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 130 Euro, in Summe 16.900 Euro. Ab einer Verurteilung von 90 Tagessätzen gilt man nach deutschem Recht als vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar eine Haftstrafe zur Bewährung gefordert. Höcke selbst hatte beteuert, der von ihm verwendete Spruch sei seinem Wesen nach nicht nationalsozialistisch. Seine Beweisanträge zu dem Thema wurden durch das Gericht allesamt abgelehnt. Lediglich Anträgen der Staatsanwaltschaft gaben die Richter statt. Das Landgericht Halle hatte Höcke bereits im Mai zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt, ebenfalls wegen der Verwendung der vermeintlich nationalsozialistischen Parole. Beide Verurteilungen sind noch nicht rechtskräftig. David gegen Goliath. Will die ARD mit ihrem Verfahren gegen Auf1 einen Konkurrenten mundtot machen? Doch aktuell scheint das Verfahren so gar nicht nach dem Geschmack des öffentlich-rechtlichen Senders zu laufen. Exklusiver Ausschnitt aus der Pressekonferenz von Auf1 Chefredakteur Stefan Magnet und den 5 Anwälten, die Auf1 in der brisanten Causa vertreten.
Gleich vorweg, wir haben heute die Möglichkeit, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen namens ARD einen gut platzierten Schlag zu versetzen. Ein Schlag für all die Jahre voll Lügen, Propaganda und Zwangsgebühreneintreibung. Die ARD-Anstalten versuchen seit über einem Jahr, in einem immens teuren Verfahren zu erreichen, dass wir von Auf1 unser Logo nicht mehr verwenden dürfen. Wir haben uns dagegen gewehrt. Dank Ihrer Unterstützung, dank der Unterstützung unserer Spender können wir diesen Rechtskampf führen. Und nun schlägt die Stunde der Wahrheit Showdown am EU-Gericht in Spanien. Und es sieht tatsächlich so aus, als müsste die ARD nun selbst ihr Logo löschen lassen. Die ARD würde damit nicht nur den Rechtskampf gegen Auf1 verlieren, sondern auch ihr eigenes ARD1-Markenlogo. Der Angriff der ARD-Anstalten gegen Auf1 hat unseren Gegenangriff ausgelöst. Und wir zweifeln nämlich an, dass die ARD dieses ARD-Logo überhaupt rechtmäßig führt. Und diesem Standpunkt hat das österreichische Patentamt so viel Bedeutung zugemessen, dass wir jetzt in Spanien gelandet sind, in Alicante, bei einer EU-Institution, konkret beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Und dort sieht es jetzt so aus, als könnte Auf1 einen Sieg gegen die ARD erringen. Die ARD-Anwälte haben Fehler gemacht, die ARD-Markenabteilung hat Fehler gemacht und unsere Anwälte haben diese Fehler aufgespürt und jetzt muss die ARD um ihr eigenes Logo zittern. Wir haben keine Lust, solch aufwendige Verfahren zu führen. Man zwingt uns diese auf und wir wissen, wir müssen uns wehren. Great Reset, Enteignung und Knechtung sind nur möglich, weil sie ihre Propaganda täglich flächendeckend ausbringen und darum wollen die uns weghaben.
Die vollständige Pressekonferenz zur dramatischen Entwicklung im Logostreit zwischen ARD und Auf1 finden Sie auf www.auf1.tv. Nun kommt die erste mRNA-Injektion seit den Covid-Spritzen. Grünes Licht für die RSV-Injektion von Moderna gab der EU-Ausschuss für Humanarzneimittel am Freitag. Die Zulassung durch EU-Kommission und Europäische Arzneimittelagentur EMA ist damit nur noch Formsache. Dabei verursacht das respiratorische Syncytialvirus üblicherweise nur leichte erkältungsähnliche Symptome, wie die EMA auf ihrer Webseite selbst schreibt. Von der Öffentlichkeit unbemerkt durchgepeitscht wurde die Änderung im Infektionsschutzgesetz bereits im Vorjahr, während des Sommerlochs. Still und heimlich wurde RSV unter die meldepflichtigen Krankheiten aufgenommen. Der Bundesparteitag der AfD am vergangenen Wochenende zeichnete sich vor allem durch seine Unauffälligkeit aus. Die von manchen Beobachtern vermutete Revolution des sogenannten Flügels um Björn Höcke blieb aus. Die wichtigsten Parteiämter wurden sogar ohne Gegenkandidaten besetzt. Doch wer wird die Alternative in Zukunft repräsentieren? Auf1 hat die neuen Bundessprecher für sie unter die Lupe genommen. Die Doppelspitze wird auch in Zukunft von Tino Chrupalla und Dr. Alice Weidel geführt werden. Auf Weidel entfielen dabei 79,8% der Stimmen, was angesichts ihrer exponierten Stellung in der Öffentlichkeit als eher schwaches Ergebnis gilt. Chrupalla bekräftigte den Regierungsanspruch der AfD im Osten, äußerte aber auch, dass die AfD ihre Spitzenkandidaten sorgfältiger auswählen müsse. Ein bewusster Seitenhieb gegen Maximilian Krah und die Partei Rechte. Flankiert wird die Doppelspitze durch die drei Stellvertreter, Stefan Brandner, Peter Böhringer und Kai Gottschalk. Letzterer machte auf sich aufmerksam, als er die Partei aufforderte, sich ihr Vorfeld selbst auszusuchen, um sich von subkulturellen Kreisen abzugrenzen. Er gilt als parteiinterner Gegner des Thüringer Landessprechers Björn Höcke und setzte sich gegen den Weidel-Kritiker Dirk Spaniel in einer Kampfabstimmung durch. Durch die Wahl von Stefan Brandner bleibt der Thüringer Landesverband allerdings im Bundesvorstand vertreten. Peter Böhringer dagegen gilt traditionell als Scharnier zwischen den verschiedenen Lagern in der AfD. Nicht mehr im Vorstand vertreten sind Maximilian Krah und Dr. Christina Baum, was als Schwächung des patriotischen Lagers verstanden wird. Die Zurückhaltung des Flügels auf dem Parteitag wird auch damit erklärt, dass dieser kurz vor den Landtagswahlen im Osten öffentlichen Streit vermeiden wollte. Erlebt Sachsen in den kommenden Monaten eine regelrechte Flut von Einbürgerungen? Auf eins liegen Zahlen vor, die genau darauf hindeuten, und sie stammen direkt aus dem Innenministerium in Dresden. Demnach leben knapp 44.000 Migranten seit mindestens 5 Jahren im Freistaat. Daher könnten sie nun eingebürgert werden, denn das neue Staatsangehörigkeitsgesetz sieht dafür einen Aufenthalt von 5 Jahren als Regelfall vor. Veröffentlicht wurden die brisanten Zahlen vom Innenministerium übrigens erst auf Anfrage eines Landtagsabgeordneten. Im Übrigen blieb das Ressort auffallend schweigsam. So sprengen die Antwort bezüglich der Dauer der Eingliederung von Migranten den verwaltungstechnischen Rahmen, hieß es. Auch ein Bericht über den allgemeinen Stand der Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt sei nicht zumutbar. Durch die Beantwortung zur Arbeitsintegration von ausreisepflichtigen Migranten sei gar die Funktionsfähigkeit der zuständigen Verwaltung gefährdet. Und damit kommen wir zum Nachrichtentelegramm.
Nach dem Mord von Bad Oeynhausen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser indirekt die Schuld des Täters relativiert. Auf einer SPD-Konferenz sagte sie, es handle sich um einen Flüchtling, der so wörtlich seit 8 Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft lebt, der nichts anderes kennt. Und ich glaube, dass wir über diese Form von nicht gelungener gesellschaftlicher Integration viel mehr reden müssen. Der festgenommene Syrer hatte nach Angaben der Behörden nie in einem Asylheim gewohnt. Innerhalb der Ampelkoalition gibt es offenbar erste Debatten über eine Kriegsanleihe. So schlug der stellvertretende Fraktionschef der SPD, Achim Post, einen staatlichen Investitionsfonds vor. Dieser könne Sparern eine abgesicherte Rendite anbieten. Das Geld sollte zivilen Ausgaben dienen, die dadurch frei werdenden Summen jedoch für Rüstungsausgaben genutzt werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat sein Programm für die Landtagswahl in Brandenburg verabschiedet. Im Zentrum steht dabei die Forderung nach Frieden sowie ein Stopp der unkontrollierten Migration. Zudem macht die Partei den geplanten Ausstieg aus der Braunkohle von Fortschritten beim Strukturwandel abhängig. Der frühere Berater von Donald Trump, Steve Bannon, muss eine 4-monatige Haftstrafe antreten. Der 70-Jährige war wegen Missachtung des Parlaments verurteilt worden. Er hatte sich geweigert, zu einer Anhörung über den Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 zu erscheinen. Im Kongo haben die Regierungstruppen in den vergangenen Tagen schwere Niederlagen gegen die Rebellenbewegung M23 erlitten. So eroberten die Aufständischen wichtige Städte im Osten des Landes. Zudem drangen sie offenbar in die wirtschaftlich bedeutende Provinz Nord-Kivu vor.
Es war ein Paukenschlag, den Herbert Kickl, Viktor Orban und der tschechische Rechtspolitiker Andrej Babiš am Sonntag in Wien verkündeten. Die drei Parteien, FPÖ, Fidesz und ANO, wollen eine gemeinsame Fraktion im EU-Parlament gründen. Das bedeutet auch, sie werden sich nicht der Fraktion Identität und Demokratie von Marine Le Pen anschließen. Aber die neue Gruppe braucht dringend Partner, denn im Straßburger Parlament müssen sich jeweils mindestens 7 Parteien zusammenfinden, um den Status einer Fraktion zu erhalten. Über die neue Organisation habe ich mich heute Mittag mit Jan Meinka unterhalten. Er ist Chefredakteur der deutschsprachigen Budapester Zeitung. Unter anderem wollte ich von ihm wissen, bedeutet die neue Fraktion, dass Viktor Orban unter den europäischen Rechtsparteien einen Führungsanspruch anmeldet?
Na, ist auf jeden Fall ein Versuch. Es ist ja auch alles sehr in der Frühphase. Es gibt noch keinen Namen, bewusst keinen Namen. Und auch interessant dieser Weg, dass die den ersten Schritt über ein Manifest gestartet haben. Ein sehr allgemein gehaltenes Manifest. Da geht es um das Europa der starken Vaterländer. Da geht es um ein wettbewerbsfähiges Europa. Eigentlich alles, was ein Pro-Europäer, ein Patriot unterschreiben könnte. Also noch sind die Konturen dieses neuen Bündnisses gar nicht so richtig zu erkennen. Und wir werden sehen, was die nächsten Tage so bringen. Und jetzt wird es eine Vielzahl an Gesprächen geben. Heute, die Nachricht von heute, dass die Portugiesen Kooperationsbereitschaft gezeigt haben, also sogar schon Beitrittsbereitschaft. Mit den Polen laufen gute Gespräche. Salvini hat sich positiv geäußert. Also schauen wir mal, was da kommt. Aber ich denke mal, das ist bewusst offen gehalten. Und da werden jetzt die Karten ganz schön neu gemischt werden im patriotischen Sektor, im Europaparlament.
Es fällt aber auf, dass die AfD nicht unter diesen Partnern ist. Jedenfalls im Moment
noch nicht. Noch nicht, aber wir sind in der Frühphase. Und warum soll es nicht passen, diesmal auch mit der AfD? Und es gab jetzt auch ein Geheimnis, dass es ein kleines informelles Treffen gab hier beim Eröffnungsspiel, beim Schottland-Spiel, da war halt Propala und Orban und da gab es ein Gespräch, möglicherweise gibt es ein Folgegespräch. Und warum sollte die AfD jetzt nicht dabei sein? Also bisher war ja immer noch Zurückhaltung bezüglich CDU, da hat man sich an dieses von denen gewünschte Fraternisierungsverbot gehalten. Man wollte außenpolitisch nicht irgendwelche Scherben verursachen, indem man sich jetzt mit den Falschen, für gewisse Kreise die Falschen, verbündet. Aber inzwischen, womit kann Deutschland Ungarn noch groß schaden? Also mehr als diese gigantischen Geschichten, diese Geldgeschichten, diese Erpressereien von Brüssel, die maßgeblich auf deutsches Konto gehen, aus der Initiative von Deutschland zurückgehen, kann kaum gegen uns gemacht werden. Und daher, was steht dem im Wege jetzt mit der AfD, auf die da einzubeziehen?
Der Codename Charlie steht für die zweithöchste Sicherheitsstufe im US-Militär. Das bedeutet, wird sie ausgerufen, stehen die Soldaten quasi einen Schritt vor dem Ernstfall. Und genau das ist jetzt geschehen in Europa. Gut eine Woche nach der Bombardierung der Krim gilt für die US-Stützpunkte genau diese Sicherheitsstufe Charlie. Als offizieller Grund dient eine angeblich erhöhte Terrorbereitschaft gegen US-amerikanische Stützpunkte und Basen. Von welcher Seite sie diese Angriffe befürchten, ließen die zuständigen Militärbeamten allerdings offen. Reagiert Washington also in Wirklichkeit auf Drohungen Moskaus, die Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach dem Raketenangriff aussprach? Den Angriff auf die Halbinsel kommentierte er mit den Worten, es versteht sich, dass die unmittelbare Beteiligung der USA an Kampfhandlungen, als deren Ergebnis russische Zivilisten ums Leben kommen, nicht ohne Folgen bleiben kann. Auf detaillierte Fragen zur Sicherheitsstufe Charlie wollten die US-Behörden übrigens keine Stellungnahme abgeben, meldet der Nachrichtensender CNN. Die Affäre um den sogenannten Schlumpfskandal 2.0 in Mecklenburg-Vorpommern bleibt weiterhin undurchsichtig. Am Donnerstag hat der Auf1 durch eigene Recherchen den Fall öffentlich gemacht. Schon wieder soll die Polizei zwei Schüler aus dem Unterricht geholt haben. Dieses Mal im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Am Freitag schickte uns die Polizei dann plötzlich eine Stellungnahme, um die wir bereits einen Tag zuvor gebeten hatten. Die Behörde bestätigte den Einsatz. Grund war nun angeblich die Verbreitung von Kinderpornografie in einem Klassenchat. Man bedenke, dass es sich bei den Schülern um 12-Jährige handelt. Die verzögerte Antwort erklärte die Polizei mit einer Verhinderung aufgrund anderer Terminlagen, ohne konkret zu werden. Quellen im Umfeld der Schulklasse sind von der Darstellung der Behörde offenbar nicht überzeugt. Sie erklärten gegenüber Auf1, dass es sowohl um pornografische als auch patriotische Inhalte gegangen sei. Völlig unklar blieb, welcher Natur diese pornografischen Darstellungen gewesen sein könnten. Außerdem seien die Polizisten den minderjährigen Kindern gegenüber sehr, so wörtlich, schroff aufgetreten, was die Polizei bestreitet. Die Eltern der betroffenen Schüler standen bisher leider nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung. In der Herzkammer der Globalisten rumort es. Das Wall Street Journal erhebt schwere Vorwürfe gegen den Gründer und Vorsitzenden des Davoser Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab. Das WEF sei ein toxisches Arbeitsumfeld, schreibt die US-Zeitung unter Berufung auf ehemalige leitende Mitarbeiter. Unter Schwabs Führung soll es im WEF zu zahlreichen Fällen sexueller Belästigung, Rassismus und altersbedingter Diskriminierung gekommen sein. Und das trotz der hehren Ziele der Organisation und ihrer angeblich hohen ethischen Standards. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.